14. Januar 2023, Berlin, MOA, Großer Luxemburg-Konferenz, die 28. Dieses Promo lief in unserem Programm.
Den Dritten Weltkrieg stoppen jetzt. Das ist das Motto der Rosa-Luxemburg-Konferenz, der 28. Ausgabe der internationalen Veranstaltung am 14. Januar in Berlin. Wir freuen uns, wenn ganz viele Leute kommen.
14. Januar 2023, Rosa-Luxemburg-Konferenz im MOA Berlin.
Hallo, hier ist Stefan Huth, Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Marabu ganz herzlich.
Jetzt die Mitschnitte komplett. Exklusiv auf Radio Marabu Europe's Alternative Music.
30 Minuten nonstop.
Radio Marabu. Musik aus 1984 mit Marcel Fischer.
84 to Headway.
We can watch them play the game we're in. Oh baby, we can take our chances, chances. Running with your eyes shut tight. Take a fall and then you're surprised. Dying all your life to find what you're missing. Chances. We can watch them play the game we're in. Oh baby, we can take our chances, chances.
chances. The house is gonna win, but baby, we can take our chances. We can watch them play the game we're in, but baby, we can take our chances.
When it's passion. Gone in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Even out in the open, put it all on the line. I need to catch more fish, baby. I need to eat more rice. It'll take some time, gonna take some time. Better bide my time. See the turning tide. I need to buy my time until I walk away. Feel me, feel my shoulders back. Buy more drugs to feel that love again. Give me sugar, reap my sugar back.
700,000 pumpkins in Transylvania. This lane.
These hands can heal. These hands can heal. These hands can heal. Clean hands can heal. These hands.
Caught in the light, had a sun under the ocean. Born in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright.
Take the bass line out. Uh-huh. Jiggle. Uh-huh.
Bam. Uh-huh.
Yeah.
Let it bump though.
It's a hard knock life.
Uh-huh.
For us. It's a hard knock life. For us. Static three that we get kicked. Static we get kicked. It's a hard knock life.
From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all know me to fail. Nah, we all my with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Uh-huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh, let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, volume 2. For those drooled out, all my niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for y'all, nigga.
Marabou Retro, Marabou 80s.
I know what I want.
I rode in. Every door that would turn to it was closing in. But I held the crown on high. Wild and sang it to him.
Das war der Musikblog auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Gleich schalten wir ins Moa Berlin. Wir senden die Übertragungen der 28. Rosa-Luxemburg-Konferenz vom 14. Januar.
Radio Marabu.de.
This radio station on your browser now.
Radio Marabu.
Hier in Person auf der Bühne darf ich nun Rosa Miriam Elizalde begrüßen. Sie ist die Vizepräsidentin des kubanischen Journalistenverbandes. Als Expertin auf internationalen Treffen unterwegs für digitale politische Kommunikation, unter anderem Chefredakteurin gewesen bei der KP-Zeitung Juventud Rubelde. Herzlich willkommen, Rosa Miriam Elizalde.
Bueno, gracias por
ganz la herzlichen Dank für die Einladung.
Gracias por la solidaridad.
Danke für die Solidarität mit Kuba. Es ist eine Ehre für mich, hier an dieser Konferenz teilzunehmen und mein Land zu vertreten. Für die Kubaner ist insbesondere für die kubanischen Kommunikationswissenschaftler ist Rosa Luxemburg immer wieder ein unverzichtbarer Bezugspunkt. So wie Rosa verstehen auch wir, wie wichtig es ist, der Diktatur der Bourgeoisie, die Demokratie des Proletariats entgegenzusetzen, ohne auf die Vereinfachungen und den bequemen Optimismus der Religion des demokratischen Fortschritts hereinzufallen, wonach sich die zivilisierten bzw. technologisch fortgeschrittenen Gesellschaften immer mehr demokratisieren würden. Das ist eine Illusion, die zu der damaligen Zeit sowohl bei den Liberalen als auch bei den Sozialisten vorherrschte. Wir erleben diese Illusion der Demokratisierung auch mit der digitalen Revolution und dem Übergang vom Paradigma der Massenmedien zum Paradigma der Vermassung der Medien, bei der die Utopie wahr wurde, die sich Bertolt Brecht vom Rundfunk einmal wünschte. Sein Traum war nämlich, dass die Zuhörer nicht nur zuhören, sondern er wünschte sich, dass sie auch selbst sprechen könnten und das tun würden. Aber diese Möglichkeit geht einher mit einer Kolonialisierung von Raum, Zeit und den Worten der Bürgerinnen und Bürger und vor allem ihrer Gedanken und Vorstellungen. Wir müssen uns deshalb einer kämpferischen Herausforderung stellen. Entweder wir befreien die Kommunikation oder wir werden weiterhin unter der Barbarei eines Modells leiden, das uns als Informationsfreiheit verkauft wird, jedoch nichts anderes ist als die Herrschaft der Sklaverei. Wieder einmal ist Europa Schauplatz und gefangen in einem Krieg. Die Auswirkungen lassen weltweit die Alarmglocken schrillen, denn es ergeben sich politische und wirtschaftliche Folgen, vor allem für die Agrar- und Ernährungswirtschaft und den Energiesektor. Und dies passiert kurz nach der Pandemie, von der sich noch niemand erholt hat. In Lateinamerika, wo sich die Armut und Ungleichheiten in der Pandemie noch verstärkt haben, ist nun der Krieg in der Ukraine ein weiteres Hindernis, um eine soziale Lösung zur Überwindung der Krise zu entwickeln. In Kuba kommen die Auswirkungen von mehr als 60 Jahren US-Blockade und die Verschärfung der Sanktionen unter den Regierungen von Donald Trump und Joseph Biden noch hinzu, die darauf abzielen, jegliche politische und soziale Alternative zu einem Kapitalismus zu ersticken, der sich nicht nur als unfähig erwiesen hat, das Leben seiner Bürger zu schützen, sondern die größte Gefahr für sie darstellt. Dieser neue Krieg findet gleichzeitig mit einer schon länger andauernden Offensive statt, die wir Marxisten nicht immer die nötige Aufmerksamkeit schenken. Es gibt heute einen Krieg, aber es gibt zwei parallele Logiken, die global wirken und sich auf alle unsere Lebensaspekte auswirken. Das ist einerseits die Logik der Waffen, also das gewaltsame Eingreifen oder dessen Androhung, wo immer ein solcher Konflikt die imperialistische Vorherrschaft und deren Interessen begünstigt. Ziel dieser Logik ist es, jeden Widerstand, Rebellion oder alternative und souveräne Projekte gegenüber dem Kapital auszuschalten. Die Instrumente, die in diesem Krieg eingesetzt werden, wirken entweder indirekt durch Druck, Erpressung und Zwang, durch Verschwörungen, terroristische Anschläge und Sabotagen, oder sie wirken direkt durch den Einsatz militärischer Gewalt in verdeckten oder offenen Kriegen. Die Souveränität der Staaten als Grundsatz des Völkerrechts wird in der Praxis durch die Forderung an die meisten Nationen und Staaten verletzt, sich nach einem Demokratiemodell zu richten, das von den Machtzentren des Kapitals vorgegeben wird. Gleichzeitig werden Begriffe wie Menschenrechte oder Kampf gegen die Korruption von jeglichem realen Bezug entfremdet und jeweils so ausgelegt, wie es denjenigen gerade passt, die diese Rechte einfordern. Wir sehen hier diese Manipulationen. In Kuba haben wir mehr als ein halbes Jahrhundert lang unter dieser Logik der Waffen gelitten. Aber es gibt noch eine andere Logik, die aus einem Kulturkampf auf der ganzen Linie besteht. Neben der Logik der Waffen werden enorme Instrumente und Ressourcen als Waffen dieser Logik eingesetzt, um eine absolutistische Kontrolle über die Informationen und die öffentliche Meinungsbildung, die Vorlieben und Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen auszuüben, die einer prekären Existenz unterworfen werden. Dieser globale kulturelle Krieg zielt darauf ab, die Identitäten und Denkweisen zu verhindern, die sich gegen eine Herrschaftsform wenden, in der es leichter ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, ganz so, wie es Freud als den Todestrieb bezeichnete, als dass man sich das Ende des kapitalistischen Herrschaftsmodells vorstellen kann. In diesem kulturellen Krieg werden Tatsachen verschleiert. Man bedient sich der Lügen und Verfälschung von Tatsachen und die öffentliche Meinung wird im Sinne der imperialistischen Interessen manipuliert. Die Waffen der Logik werden eingesetzt, um Persönlichkeiten zu formen und zu beherrschen, um ein kollektives Bewusstsein zu schaffen, das auf das Herrschaftssystem abgestimmt ist. So wird die Einstimmigkeit der Sklaven durchgesetzt. Zu den Grundsätzen dieses kulturellen Krieges gehören wirtschaftlicher Determinismus in seiner schlimmsten Form, die Beseitigung historischer Bezüge und von Zukunftsperspektiven sowie eine Trivialisierung und Manipulation des intellektuellen Wirkens. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo das eintrifft, was der spanische Analyst Paco Arnau die Einstimmigkeit der Herde nennt. Mit anderen Worten, wir alle zahlen eine Gebühr, das sind unsere Daten, die als Kontakte, Tätigkeiten, Standorte und Vorlieben festgehalten werden, um Zugang zu einer einzigen Sichtweise zu erlangen. Eine solche Macht wäre vor 2 Jahrzehnten noch undenkbar gewesen. Die Medien- und Tech-Konzerne üben eine noch stärkere Kontrolle aus, als es Staaten, Ideologien oder Kirchen zusammengenommen jemals vermochten. Eine Kontrolle, die mitunter verführerisch wirkt und ein nettes, buntes und lebhaftes Gesicht zeigt, hinter der aber im Hintergrund mit eiserner Faust regiert wird. Zwar ist man sich bewusst, dass dabei die Bürgerrechte beschnitten und der verfassungsmäßige Rahmen verletzt wird, den sich die Staaten gegeben haben. Aber das enorme Ausmaß der Kontrolle, der Zensur und der Gewalt wird unterschätzt. Hass wird auf den sozialen Plattformen legitimiert. Selbstzensur entsteht aus der Angst, gegen die Einstimmigkeit zu verstoßen oder öffentlich verachtet zu werden. Beim Übergang von der Angst im eigenen Leben, das heißt vor dem, was mit unserem Körper und unserem Leben passiert, hin zu einer Kollektivierung der Angst, das heißt vor dem, was die Familie, die Gesellschaft und ein kollektives Lebensmodell betrifft, dabei spielen die großen Medienkonzerne und Technologieunternehmen eine zentrale Rolle und fördern eine globale und absolute Einstimmigkeit. Genossinnen und Genossen, die Geschwindigkeit, mit der all diese Prozesse in Gang gesetzt werden, ist umgekehrt proportional zur theoretischen Analyse, um sie zu interpretieren und dagegen vorzugehen. Angesichts der Tatsache, dass 63% der Weltbevölkerung Zugang zum Internet haben und 70% über mobile Geräte verfügen, hat die Technopolitik neue Gebiete und Räume der gesellschaftlichen Einflussnahme für sich entdeckt. Es hat sich gezeigt, dass die kostengünstige Verknüpfung der Interessen von Einzelpersonen für politisches Handeln relevanter sein kann als deren wirtschaftliche, bildungspolitische und arbeitspolitische Bedingungen. Die entscheidende Ressource sind dabei die Daten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Internet verbunden sind. In den letzten Monaten war die Situation für die großen digitalen Plattformen gar nicht so einfach, deren Geschäftsmodell auf der Sammlung von Daten beruht. Sie erlitten Verluste an der Börse, weil die Wachstums- und Gewinnraten von Alphabet, dem Eigentümer von Google, von Meta, dem Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp und von Twitter niedriger ausfielen als erwartet. Mehrere dieser gigantischen Firmen haben massive Entlassungen vorgenommen. Meta hat 11.000 Mitarbeiter entlassen, das sind 13% seiner Belegschaft, während Twitter, das Elon Musk gehört, die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen hat. Amazon hat einen Rekord aufgestellt und 13.000 Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. Doch die wirtschaftliche Macht dieser transnationalen Unternehmen ist nach wie vor riesengroß. Die 10 reichsten und mächtigsten Unternehmen der Welt, 6 davon aus der Telekommunikationsbranche, erzielten im Jahr 2022 zusammen einen Umsatz von $4.3 Billionen, was 4,5% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts entspricht. Apple allein entspricht dem BIP von 43 afrikanischen Ländern, etwa eine Billion Dollar. Wenn personenbezogene Daten der Rohstoff für das digitale Zeitalter und die Grundlage für die Umgestaltung der weltweiten Wirtschaftsstruktur in den letzten 20 Jahren war, muss man sich fragen, warum die massive Gewinnung, Anhäufung, Verarbeitung und Kommerzialisierung der Daten so wenig beachtet wird. Warum wird diese immense Ausbeutung der Daten nicht genau untersucht? Verschiedene Autoren haben das Konzept des Kolonialismus 2.0 vorgeschlagen, um zu beschreiben und zu analysieren, wie der Imperialismus im 21. Jahrhundert die Daten der fast 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, ausnutzt. Der Kolonialismus ermöglichte die ursprüngliche Akkumulation von Kapital und damit den Aufstieg des Kapitalismus vor 500 Jahren durch die territoriale Expansion und die Arbeitsteilung zwischen Metropolen und Kolonien, aus denen billige und wertvolle Rohstoffe gewonnen wurden. In der gleichen Weise erleben wir heute eine neue Enteignung von Ressourcen, die eine neue Phase der kapitalistischen Strukturierung vorantreibt. Wir erleben, wie eine neue Ordnung zur Aneignung des menschlichen Lebens entsteht, indem durch die kontinuierliche Sammlung von Daten Profit gewonnen wird. Durch die Sammlung und Kontrolle personenbezogener Daten können große Konzerne die Wünsche und Gefühle der Bürgerinnen und Bürger überwachen. Diese US-Firmen sind sowohl gemeinsamer Schauplatz als auch Akteure im Kampf um die Aufmerksamkeit, die Zeit, die Interaktion, den Konsum und die Gestaltung der politischen Szenarien unserer Völker ganz nach Gutdünken des Großkapitals. Sie sind damit die modernen und mächtigsten Waffen der Logik der heutigen Kriegsführung. Das ist der Hintergrund für unsere heutige Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Wie zu Zeiten Rosa Luxemburgs und so wie sie uns warnte, müssen wir in unserem Kampf gegen die Auswirkungen der Kapitalkonzentration und die damit verbundenen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten den Krieg aus der Gesamtperspektive der historischen Entwicklung betrachten. Dabei sind Wirtschaft, Gesellschaft, Klassenkampf, Staat, Politik, Ideologie und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Deshalb müssen wir all diese Dimensionen im Machtkampf um die Kontrolle der Erde berücksichtigen. Und dazu gehört auch die Kontrolle der Glasfaserkabel, der Server und der individuellen Daten von Milliarden von Menschen, die als das neue Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Der Kernpunkt dieses Machtkampfes ist die Kontrolle über die Köpfe und Körper der Bewohner dieses Planeten. In Kuba haben wir die Auswirkungen dieses kognitiven Krieges in seiner gefährlichsten Phase im Sommer 2021 während der Proteste vom 11. und 12. Juli erlebt. In einigen Städten entlud sich die Wut angesichts der explosiven Mischung aus den Auswirkungen der Pandemie, den erdrückenden Sanktionen der Trump-Administration inmitten eines globalen Gesundheitsnotstands, angesichts der angehäuften sozialen Probleme, der Wirtschaftskrise, der Energiekrise und den Angriffen auf Kubas Haupteinkommensquellen. Dieser systematische und anhaltende Angriff auf das tägliche Leben der Kubaner zahlte sich aus. Und in den 48 Stunden, in denen es zu Vandalismus und Ausschreitungen in verschiedenen Städten des Landes kam, wurde eine internationale Kampagne in Gang gebracht, die einmal mehr voraussagte, dass die Tage der kubanischen Revolution gezählt seien. Wenn diese Ereignisse öffentlich thematisiert werden, wird wenig über die Bedeutung US-amerikanischer Technologieplattformen für die Geschwindigkeit und Verbreitung dieser Kampagnen und die Förderung von Hassreden als Katalysatoren für Gewalt gesagt. Die Mitschuld sozialer Plattformen wie Facebook, Google und Twitter an diesen Ereignissen ist klar erwiesen und nach wie vor werden Hassreden geduldet und regierungsfeindliche Propaganda durch Nutzer außerhalb der Insel, vor allem in Florida, weiterhin geschürt. Die in Miami installierten Kriegsmaschinen brüsten sich damit, dass sie die Daten kontrollieren und wissen, was in jedem Winkel der Insel passiert, da fast 70% der Kubaner mit dem Internet verbunden sind und täglich in den sozialen Netzwerken aktiv sind. 1,5 Jahre nach den Protesten vom 11. Juli sind wir in Bezug auf die Kriegspropaganda wieder am selben Punkt angelangt. Kuba ist das Versuchsfeld für militärische Aktionen im Cyberspace, die gegen andere Länder in unserer Region und sogar gegen europäische Länder angewandt wurden, darunter Cyberspionage, kognitive und psychologische Kriegsführung, Zensur und Einschränkung digitaler Dienste, Blockierung von Technologien und wissenschaftlichen Informationen. Seit einigen Jahren diskutieren wir diese Themen mit lateinamerikanischen und europäischen Freundinnen im Rahmen des internationalen Kolloquiums Patria, das von der kubanischen Journalistengewerkschaft veranstaltet wird. Wir sind uns einig, dass es an Strategien und Programmen mangelt, um die öffentliche Politik in Frage zu stellen und uns dagegen zu wehren. Dazu sind internationale Bündnisse notwendig. Es sind einige dringende Aufgaben zu lösen und wir müssen an mehreren Fronten arbeiten. Strategisch müssen wir damit beginnen, die neuen Ressourcen, also die Infrastruktur und die Daten, unter die Kontrolle unserer Bürger zu stellen, sie der Macht der Konzerne zu entreißen und sie den Nutzern auf der Grundlage der demokratischen Grundsätze der Transparenz und der Kontrolle zurückgeben. Und hier komme ich zum Abschluss. Ich denke, um dies zu erreichen, müssen wir mindestens 4 große Herausforderungen angehen. Die rechtliche Herausforderung. Wir müssen uns für einen einheitlichen und verlässlichen Rechtsrahmen einsetzen, der die Kontrolle der US-Technologieriesen minimiert. Dieser Kampf muss auf allen Ebenen geführt werden. Lokal, national, regional und global. Wie heute bei den Kämpfen um Geschlechter, Familien oder Umweltrechte, ist es von entscheidender Bedeutung, die Rechte auf Privatsphäre, Souveränität und Kontrolle von Daten sinnvoll umzusetzen und dies mit einem geeigneten Rechtsrahmen zu untermauern. Wir müssen eine gemeinsame supranationale Kommunikationsstrategie entwickeln, die unter anderem Themen wie Ausbildung, Kontrolle im Internet, Urheberrechte, Innovationen, Kulturindustrie, Ästhetik in der politischen Darstellung sowie Unterschiede zwischen Geschlechtern und Generationen aufgreifen. Wir müssen Netzwerke schaffen, politische, wirtschaftliche, finanzielle, technologische Netzwerke, die Alternativen angesichts der Kolonisierung des digitalen Raums aufzeigen. Es geht um die Erneuerung und Verbreitung bewährter Praktiken und Aktionen des Widerstandes. Wir müssen einen Kampf um die Werkzeuge führen. Wir müssen unsere eigenen technopolitischen Labore und Plattformen schaffen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein einzelnes Land, geschweige denn eine einzelne Organisation, die Ressourcen aufbringen kann, um die Macht der rechten Kräfte zu brechen, die sich an Wahltagen oder in Krisen mit der Geschwindigkeit eines Mausklicks mobilisieren. Aber ein Zusammenschluss fortschrittlicher Fachleute, Organisationen, Bewegungen und Regierungen wäre durchaus in der Lage, Reaktionsstrategien zu entwickeln. Dies würde eine größere Verhandlungsmacht gegenüber den Mächtigen der künstlichen Intelligenz und der Big Data und ihren Unternehmen ermöglichen und die globalen Instanzen in Frage stellen, wo die Ordnungspolitik festgelegt wird. Die Suche und der Aufbau von Alternativen sind kein technisch-wissenschaftliches Problem, sondern hängen von unserem kurz- und mittelfristigen gemeinsamen Handeln ab, von unseren taktischen und strategischen Perspektiven zur Veränderung der sozialen Beziehungen und der technischen Rahmenbedingungen zugunsten unserer Völker. Der Imperialismus hat eine paradoxe Entwicklung gezeigt. Er erlangte eine kolossale und atemberaubende kulturelle Dominanz, während er gleichzeitig zu einer immer stärkeren Zentralisierung und Ausgrenzung führte, bei der die eigenen Ideale geopfert wurden und seine Fähigkeit der Verheißung verloren ging. Die Menschheit kann nur gerettet werden, wenn sie gegen diese Macht aufbegehrt und sie besiegt. Wir wissen, dass der Sozialismus der einzige Vorschlag ist, mit dem diese gewaltige Aufgabe vorangebracht werden kann. Der große kubanische Marxist Fernando Martínez Heredia wies uns aber schon darauf hin, dass wir die Frage stellen müssen, von welchem Sozialismus wir sprechen. Ist es nur eine politische Ordnung zur Regelung des Eigentums und der Verteilung des Reichtums? Oder ist er verpflichtet, eine neue Kultur zu entwickeln, die anders, entgegengesetzt und menschlicher ist als die Kultur des Kapitalismus? Ich glaube, dass Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg uns noch viel zu sagen haben, um die richtige Antwort auf diese große Frage und auf viele andere zu finden, vor denen wir gegenwärtig stehen. Erinnern wir uns zum Beispiel an ihre zutiefst antimilitaristischen Überzeugungen auf dem Internationalen Kongress in Paris im Jahr 1900. Dort verteidigte Rosa die Idee, dass bewaffnete Angriffe zwischen imperialistischen Mächten zu gewaltigen revolutionären Entwicklungen führen würden. Der Kapitalismus ist zum Kolonialismus 2.0 geworden. Der Krieg, Entfremdung und die Ausgrenzung der großen Mehrheit der Menschheit als Regelfall etabliert. Rufen wir gemeinsam mit Rosa Luxemburg dazu auf, dass sich das Proletariat aller Länder durch internationale Aktionen auf diesen Moment vorbereitet. Vielen Dank.
Eine Rosa auf der 28. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin. Rosa Miriam Elizalde, erste Vizepräsidentin des kubanischen Journalistenverbandes. Eine großartige Rede.
It's alternative music.
Radio Marum.
You
Gibson Brothers, Kuba, tolle Gedanken haben sie sich im Land dort gemacht. Interessanter Vortrag von der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Diese übertragen wir hier auf Radio Marabu. Gloria Estefan, jetzt noch mit Conga.
Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Come on, shake your body, baby, do that conga.